Deutschlandfunk, das Wochenendjournal.
Ich kann keine Noten lesen.
Ja, ich kann nicht gut Noten lesen, ein bisschen.
Aber man muss nicht Noten lesen können, um im Chor zu singen.
Nee, zum Glück.
Ich finde es total schade, dass so wenig gesungen wird, dass die Kinder oft, wenn die in die Musikschule kommen, nicht singen können.
Ursprünglich war das meine Schulband. Okay. So ist es eigentlich zustande gekommen. Damals haben wir so Stevie Wonder gespielt und so Popsongs eigentlich.
Wir zocken schon, seit wir kleine Bubis sind zusammen. Weiß nicht, dritte, vierte Klasse irgendwie.
Voll, aber halt immer in veränderter Besetzung.
Die Kahn haben wir auch einmal gesungen, klar. Den Papst haben wir auch besungen. Das war natürlich auch ein Highlight, das stimmt. Italien 86 war das. Und ja, die Reisen waren toll. Da hat man schon was mitgenommen fürs Leben, auf jeden Fall.
Musik findet statt, Musik wird gemacht, Musik wird geteilt. Es ist ganz normal, Musik zu machen. Es ist gut für dich. Mach Musik!
Wo wird in Deutschland aktiv musiziert und gesungen? Auch jenseits professioneller Wege und wie vermittelt sich das? Gibt es noch die traditionelle Hausmusik, Vater, Mutter und Kind in der Stube mit Geige, Blockflöte und Klavier? Was ist aus der musikalischen Schulaufführung mit Kinderchor geworden? Und wer schafft es auf die Konzertbühne? In diesem Wochenendjournal geht es ums Musikmachen. Die guten Nachrichten vorweg. Ja, Musik findet statt. Es ist nie zu spät, damit anzufangen, und jeder Mensch kann singen, etwa im Chor. Von der Krippe über die Kneipe bis zum Altenheim, es entlastet die Seele, baut Stress ab, stiftet Freude und Gemeinschaft, tut Leib und Seele gut. Das gemeinsame Musizieren ist ein hohes Kulturgut, das erfreulicherweise gepflegt wird, nach wie vor von staatlicher Seite, vor allem aber von den vielen Liebhabern, die wissen, dass das aktive Musizieren auch eine Quelle des Glücks ist. Und damit herzlich willkommen zum Wochenendjournal. Hausmusik, Chor, Konzertbühne, vom Wert des Musizierens. Durch die Sendung führt sie Jan Tengeler, selbst auch als Musiker aktiv.
Ja.
Ja, super, sehr schön.
Im Herzen von Weimar wohnt die Familie Bartuschka, direkt gegenüber der Hochschule Franz Liszt. Drei Töchter haben Bert und Annette großgezogen. Die älteste, Gesa, ist vor einem Jahr selbst Mutter geworden. Mit ihrem Sohn Kerdel wohnt sie im Hause der Eltern. Wir sitzen in der Küche, in der die herbstliche Mittagssonne für ein mildes Licht sorgt. Und Kerdel zupft engagiert an der Gitarre seiner Oma.
Wie war das jetzt? Deine Schwestern haben auch schon Kinder oder noch nicht? Das Kerdel ist jetzt Nummer eins, der...
Wir können auch gleich nochmal den Klavierdeckel aufmachen.
Ja, da geht auch was, aber das ist auch schon was.
Ich habe die Bartuschkas besucht, weil ich den Ursprung der musikalischen Sozialisation in der Familie vermute.
Also Gesa Geige, Fabia Flöte und Mathea alles, was mit Klar anfängt.
Und Mundharmonika allerdings.
So Klarinette zum Beispiel.
Klarinette und Klavier.
Ah, okay.
Im Hause der Bartuschkas herrscht kein Mangel an Instrumenten. Gitarre, Klavier, Geige, Klarinette, Perkussion. Musik gehört zum Selbstverständnis, denn... Bert und Annette sind Musikpädagogen. Annette hat ihre Laufbahn zu DDR-Zeiten im Nordosten Deutschlands begonnen.
Also meine Oma hat immer gesungen, viel auf dem Acker, die war Gärtnerin. Und mein Papa hat sich als Jugendlicher eine E-Gitarre gebaut.
Die auch noch da war als...
Die gibt's noch, die gibt's noch. Immer noch, ja.
Eine selbstgebaute E-Gitarre?
Genau, mein Papa hat dann Elektriker gelernt und ist Elektroingenieur geworden und singt jetzt auch im Männerchor. Aber ich bin die Erste, die so musikalisch in die berufliche Richtung gegangen ist. Genau, und in Bad Freienwalde an der Oder, wo ich herkomme, da gibt es ein Jugendblasorchester und da habe ich Klarinette gelernt.
Und dann Klarinette, warum Klarinette ausgesucht?
Das hat sich so ergeben.
Meine
Schwester hat dann auch Saxophon gespielt und so die musikalische Jugend, die ist wirklich in diesem Jugendblasorchester passiert. Also da habe ich ganz viel gelernt. Wir waren halt irgendwie auf jedem Dorffest unterwegs und haben so traditionelle Blasmusik gespielt. Und das war von der FDJ, also von der Freien Deutschen, Ostdeutschen Jugend getragen. Das heißt, wir waren auch verpflichtet, am 1. Mai zu marschieren. Aber haben uns da auch so ein bisschen zu DDR-Zeiten schon emanzipiert davon und haben uns Arrangements schreiben lassen von George Gershwin und von den Beatles. Und da sind wir auch gerügt worden, so dass wir doch das deutsche Arbeiterlied besser pflegen sollen. Genau, aber das war einfach ein cooles Ensemble.
Nach der Wende ist Annette zum Studium der Musikpädagogik nach Weimar gegangen. Dort hat sie ihren Mann kennengelernt. Den drei Töchtern ist das Musizieren also quasi in die Wiege gelegt worden. Aber das heißt ja nicht automatisch, dass die Kinder auch mitmachen. Umso erstaunlicher, dass die Familienband mit dem Namen Lottes Flausen, er ist in Anlehnung an den Roman Lotte in Weimar entstanden, bis heute besteht.
Ist eher so wie wir, das gibt es tatsächlich wirklich nicht so oft. Also viele Eltern haben mir gesagt, oh, das wünsche ich mir auch, mit meinen Kindern so Musik zu machen wie ihr.
Ja, sie wünschen sich das aber?
Ja, die machen nicht mit, die Kinder.
Die Kinder haben keine Lust.
Ja, das ist auch, also mit dieses Generationen- und Rollending, das ist nicht so einfach, das auf die Reihe zu kriegen, das so lange so. Es gibt so viele unterschiedliche Bedürfnisse und es ist eine große Aufgabe.
Weil du, jetzt bist du ja eigentlich in erster Linie die Mutter. Ja. Mhm. Und dann bist du jetzt aber vielleicht auch ein bisschen die Lehrerin, weil du immer mal gesagt hast...
Ja, eben nicht.
Gut, aber eine Vorbildfunktion, eine gewisse hast du doch gehabt, einfach nur, weil du spielen konntest.
Am Anfang auf jeden Fall. Am Anfang war ich schon so Mentorin oder so auch noch. Aber als dann die erst in die Pubertät kam, ging das nicht mehr. Also da macht man ja nicht, was die Eltern machen. Da macht man ja nicht, was man früher gemacht hat. Da muss man ja raus. Und dann mussten die einfach Verantwortung kriegen.
Hast du dir das so überlegt?
Ja, das habe ich dir aber noch nie gesagt. Das war schon mit Absicht.
Warte mal, aber Verantwortung hieß denn zum Beispiel, dass du, was du gesagt hast, also du kümmerst dich jetzt um den Gig oder du...
Du suchst mal ein Stück aus.
Okay, also inhaltlich, künstlerisch.
Ja, so. Genau das.
1, 2, 3. 5 bis 6 Mal im Jahr hat das Familienensemble Lottes Flausen öffentliche Auftritte. Dann wird vor allem zum Tanz aufgespielt. Doch inzwischen sind die Kinder groß. Die zwei jüngeren Töchter sind zum Studium in Freiburg und Rostock, also nicht gerade um die Ecke. Annette und Gesa haben deshalb jüngst noch ein Duo gegründet und machen ein Kinderprogramm. Zu Hause wird sowieso oft gespielt, zum Beispiel um den kleinen Kerdel zum Schlafen zu bringen.
Der Kerdel, dein Sohn, der reagiert auf Musik, habe ich gerade eben gesehen, fängt sofort an zu tanzen. Musst du nochmal gerade sagen, wie ist das mit den Instrumenten und dem Singen?
Ja, also fürs Einschlafen singen wir auf jeden Fall immer und...
Aber ihr singt nur?
Wir singen nur, genau. Die Instrumente sind da nicht dabei, weil er, wenn er Instrumente hört, sofort wach ist. Und ja, also mit Einschlafen ist dann nichts mehr, dann tanzt er. Das ist wirklich ein sicheres Mittel. Deswegen kann ich leider auch nicht neben ihm Geige üben. Das wäre auch praktisch.
Aus deiner Erfahrung, was ist das für ein Phänomen? Ist das so, die menschliche Stimme kann besser beruhigen als ein Instrument? Oder was?
Würde ich nicht sagen. Ich glaube, das ist einfach das, was ihr gerade erlebt.
Ja, naja, Geige ist ja vielleicht auch anders. Müssten wir mal probieren, wenn du nur Gitarre spielst.
Gitarre ist doch auch so ein einschläferndes Instrument, oder? Das sagen die Leute jedenfalls immer. Oh, Gitarrenmusik, da könnte ich einschlafen.
Wie hast du das denn gemacht früher, als die Mädels klein waren und
schlafen? Bei uns war das noch anders. Also ich konnte irgendwie gar nicht gut Gitarre üben, weil Gesa immer auf meinen Schoß wollte.
Aber zum Einschlafen hast du auch gesungen?
Zum Einschlafen habe ich gesungen, außer für Mathea, da war das schwierig, weil die hat mir den Mund zugehalten.
Schlafen,
Annette Bartuschka ist nicht nur Musikerin, Pädagogin, sondern auch Liedsammlerin und entdeckt bei ihrer Recherche zu neuen Projekten immer wieder unbekannte Lieder und Tanzstücke aus vergangenen Zeiten. So etwa auch das Schlaflied, das aus der Feder eines fahrenden Sängers stammt, der vor rund 100 Jahren durch die Lande gezogen ist und seine Lieder auf der Laute zum Besten gegeben hat. Wurde früher denn in der Familie mehr gemeinsam musiziert?
Also hier in Weimar ist das Problem, glaube ich, nicht so groß. Aber tendenziell ändert sich da schon was. Ich finde es total schade, dass so wenig gesungen wird, dass die Kinder oft, wenn die in die Musikschule kommen, nicht singen können. Also die lernen das dann wieder. Aber einen großen Knick gab es da bei Corona noch. Das war dann wirklich erschreckend, dass die Kinder dann, als wir die wieder gesehen haben, nicht mehr singen konnten, weil das einfach zu Hause nicht gemacht wird.
Nachdem, was passierte, tauchten so Motive von Peters Melodien wieder auf. In Wahrheit wussten wir nicht, bei dem, was wir reingereicht hatten, was sie damit gemacht haben. Das war total spannend, dann ja, Sachen zu sehen, das haben sie verändert, witzige, geile Idee. Oder genau wie wir es geplant haben. Das war total berührend. Deswegen war es auch so wichtig, dass das fertig wurde. Das war eine ganz tolle Erfahrung.
In der Aula des Ernst-Barlach-Gymnasiums in Kiel wird das Musical Peter Pan aufgeführt. Auf der Bühne rund 30 Schülerinnen und Schüler, begleitet von einem kleinen Musikensemble. Im Publikum Steffi und Peter Suchy, die hier nicht nur sitzen, weil ihre Tochter Isabelle das Skript zum Musical geschrieben hat, sondern auch, weil sie Musik und Liedtexte beigesteuert haben. Aber erstmal zu Isabelle. Sie war in der Theater-AG der Schule. Den Kinderbuchklassiker Momo von Michael Ende auf die Bühne zu bringen, hat ihr so viel Freude gemacht, dass sie für das nächste Projekt noch aktiver wurde. Auch weil der Lehrer für das nächste Projekt um mehr Unterstützung durch die Schülerschaft gebeten hatte. Isabelle und ihre Freundin Mathilda übernahmen den Job und schrieben das Skript zum Musical Peter Pan.
Das war eine ziemlich spontane Entscheidung. Mathilda und ich saßen in der Schule und haben einfach überlegt, was eignet sich gut, haben wirklich einfach gegoogelt, schöne Kindergeschichten oder so weiter. Und das war dann das Dritte, was wir gelesen haben und fanden es direkt gut, war irgendwie so intuitiv stimmig einfach. Dann haben wir angefangen, uns hinzusetzen, haben das Skript geschrieben, zu zweit immer, abwechselnd irgendwie Szenen, haben uns das zusammengeschickt. Und dann mussten wir immer mal wieder pausieren, weil es nicht eben ging, wegen Schule, Schließung und so weiter und so fort. Und dann kam aber auch schon Papa mit den ersten Liedern um die Ecke, Mama mit den Liedertexten und dann hat es schon Form angenommen. Wir haben schon angefangen zu proben, wir hatten unsere fertige Gruppe, alle Rollen besetzt.
Hier können Sie die Rohfassung eines Liedes für das Peter Pan Musical hören, entstanden im Wohnzimmer der Familie Suchy in Kiel. Dort hat nicht nur Isabelle das Ernst-Barlach-Gymnasium, kurz EBG, besucht, auch ihre Eltern und auch ich haben an dieser Schule einen wichtigen Teil unserer musikalischen Sozialisation erlebt. Peter war mein Klassenkamerad, Steffi ein paar Jahrgänge unter uns. Das EBG war und ist ein Musikgymnasium. Wir hatten von Anfang an ab der 5. Klasse Hauptfach Musik.
Also von der Theorie her, was man da gelernt hat, das hat mich nicht erreicht, muss ich sagen.
Mich schon.
Quintenzirkel und dieses ganze Gedöns, also da hatte ich überhaupt keiner.
Und das war, ich auch nicht. Und das war richtig, richtig, richtig schwer, sich da zu behaupten, weil die meisten anderen Kinder, ich hatte auch Musik als Hauptfach dann, die wussten das alle, weil die ein Instrument spielten. Und wir waren wenige. Also ich hatte halt immer schon in der Grundschule gerne und gut im Chor gesungen und bin da mit Gesang eingeritten, mit Hauptfach Gesang, Instrument, Stimme. Keiner hat mir je gesagt, dass ich ein Vorwissen mitbringen soll. Und das war schwer. Einiges konnte man ja lernen, aber es gab auch Lehrer, die, Pietzenburg war so krass, ey. Ich konnte gar nicht Klavier spielen. Ich sollte dann nach vorne kommen und eine Dur-Kadenz spielen. Ich kann gar nicht Klavier spielen. Da hat er mich so angeschrien, was ich in der Musikklasse denn dann verloren hätte, wenn ich nicht mal die einfachsten Dinge wüsste. Und es war ganz schlimm.
Das stimmt, wo du es sagst.
Aber ich habe trotzdem viel gelernt.
Und das wurde nicht unterrichtet, du hast vollkommen recht. Also es war überhaupt nicht so, dass die ersten Stunden waren, so jetzt machen wir mal Basics, Basics, Basics. Also
sagst du, meinst du nicht, war es nicht so?
Nee. Kann ich mich nicht daran erinnern.
Aber ganz am Anfang.
Wir haben ja nicht aktiv musiziert. Das ist
noch nie mal Glocken spielt, oder?
Der Musikunterricht war komplett Theorie.
Ja. Das fällt mir gerade ein. Ja. Aber dann ging es ja doch von null auf.
Nee, aber in meiner Erinnerung war das nicht zum Beispiel ein Lied singen, sondern in meiner Erinnerung war das direkt Analyse. Wagner, Analyse, Begriff
ja, Methodiker aber doch nicht
und Kadenz rüber und ja. Überleitung.
Doch nicht in der Sechser doch nicht sowas. Oder in der
Kritter.
Der Musikunterricht meiner Schulzeit war trocken. Aktiv musiziert wurde außerhalb des offiziellen Unterrichts. Das große Aushängeschild war der Kieler Knabenchor. Ich erinnere mich, wie der Chorleiter, Herr Altnöder, in der 4. Klasse zu uns in die Grundschule kam und wir vorsingen mussten.
Und ich bin nicht genommen worden.
Ich auch nicht.
Doch, du bist genommen.
Nein.
Deine Mutter hat das geregelt.
Ja, meine Mutter hat das geregelt.
Stimmt.
Frau Prinzinger hat das quasi geregelt. Die Nachbarin des Chorleiters. Die hat das geregelt. Aber ich selbst war eigentlich ganz zufrieden. Oh, schön, nicht im Chor. Da muss ich auch nicht hin. Ich will Fußball spielen.
Ja, wir haben alle lieber Fußball gespielt als 10-Jährige. Aber der Einsatz der Mutter hat sich für Peter gelohnt. Denn mit dem Chor wurden jedes Jahr spektakuläre Reisen unternommen.
Israel war richtig cool. 85, Israel war ganz stark. Später dann im Männerchor, Schweden, Finnland und so. Das war ging es in eine andere Richtung, aber es war trotzdem super sensationell.
Und Vatikan?
Vatikan haben wir auch einmal gesungen, klar. Den Papst haben wir auch besungen. Das war natürlich auch ein Highlight, das stimmt. Italien 86 war das. Und ja, die Reisen waren toll. Da hat man schon was mitgenommen fürs Leben, auf jeden Fall.
Außerdem wurde Peter kurz vorm Stimmbruch auserwählt, in der Oper eine Rolle in Mozarts Zauberflöte zu übernehmen, neben den professionellen Opernsängern. Auch das keine alltägliche Erfahrung. Aber auch die anderen, möglicherweise weniger begabten Sänger, hatten genug Möglichkeiten, sich auf dem EBG musikalisch zu betätigen. Steffi und ich waren im sogenannten kleinen Chor. Und es gab noch das Orchester, das auch viele Reisen unternommen hat und jedes Jahr ein großes Programm auf die Beine stellte. Steffi fasst den Wert der Schule so zusammen.
Was man am EBG gelernt hat, dieses Ding, was uns heute so wichtig ist, Musik findet statt, Musik wird gemacht, Musik wird geteilt. Es ist ganz normal, Musik zu machen. Es ist gut für dich. Mach Musik!
Kein Zufall, dass es eine Generation später zur Zusammenarbeit von Eltern und Tochter in Sachen Musiktheater Peter Pan gekommen ist und dass Isabel ähnlich bestärkende Erlebnisse machen konnte wie ehedem ihre Eltern.
Das war total krass. Es hat mich auch einfach so gefreut, dass es nach dieser unfassbar langen Zeit wirklich dann einfach dazu kam, dass sie auf der Bühne stehen konnten, dass sie sozusagen ihr eigenes Werk präsentieren konnten. Ich war so stolz auf die, wie sie das gemacht haben, dass sie so noch dabei waren irgendwie. Und alle sich so engagiert haben. Da haben Leute Plakate designt, die wir dann überall aufhängen konnten. Die haben sich um den Ticketverkauf gekümmert. Alle waren vorher da und haben so Stühle aufgebaut und so. Und es ist einfach so zu einer richtigen Familie irgendwie geworden, weil wir dann auch danach immer noch da saßen und Pizza gegessen haben und uns gefeiert haben. So. Und jeder hat irgendwie auf jeden so ein bisschen aufgepasst und motiviert. Und es war einfach eine richtig, richtig herrliche Zeit. Und ich glaube, für die alle eine mega wertvolle Erfahrung auch.
In Großstädten wie Köln gibt es viele Chöre und für jeden Geschmack ist etwas dabei. Roman und Annie singen in einem gemischten Ensemble mit dem Namen Der Chor, der donnerstags probt.
Warum singt ihr hier im Chor?
Einfach, weil es Spaß macht.
Wie seid ihr denn hierher gekommen?
Das war vor über 10 Jahren. Da habe ich den Chor gesehen bei so einer Kneipentour. Habt ihr dann verfolgt über 2, 3 Kneipen und habe gedacht, boah, was ist das denn Geiles? Super, da will ich mitmachen. Toll. Ne? Und dann nächste Woche dann direkt hier so ein Aufnahmeformular ausgefüllt. War toll. Also direkt vom ersten Moment so angekommen und alle total nett, super Gemeinschaft. Großartig.
Ich bin online auf Max gekommen und war dann erst in einem anderen Chor von seinen Chören.
Max hat viele Chöre offensichtlich.
Ja, ja. Etliche.
Mhm. Ihr seid der Chor, der donnerstags probt.
Ja.
Ich habe so durchgezählt, es waren heute so 30 Leute, kann das sein?
So. Ja, das haut so hin. Also heute war ein bisschen schlaff besetzt. Ja, also normalerweise sind wir deutlich mehr.
Also besonders die Frauen sind eigentlich besser besetzt als heute. Ne? Das war das erste Mal, dass mehr Männer als Frauen da waren.
Once in a lifetime, ey. Mehr Männer als Frauen, super. Ja. Ne?
Wir gehen mal zusammen.
Der Chor, der donnerstags probt, und zwar im Herzen von Köln in der Feuerwache. Roman und Annie eint, dass sie Noten nur rudimentär lesen können. Aber gesungen haben sie schon immer gerne.
Meine Mutter hat früher auch im Chor gesungen, ja. Und ich fand das eigentlich nicht so schön. Ich bin da nicht gern mitgefahren. Obwohl es auch eine tolle Sache ist, was die da macht. Auch immer noch. Ne? Und das heißt die klingende Brücke. Ja? Und die singen so Lieder aus der ganzen Welt, ne? Und erhalten so kulturelles Liedgut. Das ist zwar auch schön, ne? Aber ich stehe schon so auf flottere Sachen. Ne?
Ich komme noch mal drauf zurück, auf dieses Notenlesen oder überhaupt irgendeine musikalische Vorbildung zu haben. Das heißt, eigentlich hört ihr und ihr singt nach.
Ja, ja. So ist das. Mhm.
Und aber viele können richtig Noten lesen und sind gut musikalisch.
Ja gut, also unterwegs. Wir schneiden auf den Handys aber auch meistens viel mit. Ne? Und das ist super zum Üben zu Hause.
Vielleicht könnt ihr die Bedeutung dessen, was wir singen, nochmal mitnehmen. Ne? Wir heben ab zum Wolkenplatz und unter uns der Puls der Stadt. Übersetzt.
Max Weise ist der Leiter des Chores, der donnerstags probt. Ausgebildet wurde er als Jazz- und Popsänger. Es war gar nicht so leicht, sich im Vorfeld mit Max zu verabreden. Er hat viele Chöre, er ist umtriebig und kommt gerade etwas erschöpft aus einer intensiven Auftrittsphase mit seinem neuen Projekt, dem Flor-Chor.
Und ich habe die Leute vom Flor-Chor, die meistens noch gar keine Ahnung haben vom Chor, die völlig neu sind zu der Materie, eingeladen, einfach mal zu hospitieren heute.
Was ist denn das Besondere jetzt am Flor-Chor im Gegensatz zu dem Chor, der donnerstags probt?
Der Flor-Chor ist halt einfach ein Chor, der im Partybereich unterwegs ist. Wir waren auf vielen Festivals gebucht, als Act.
Okay, wie kann ich mir das vorstellen? Ich bin da jetzt als Partygast und will Techno hören und dazu tanzen zum Beispiel.
Und dann ist zwischen einem Setwechsel, machen wir dann eine halbe Stunde und singen auf dem Floor.
Ah.
Und wir machen aber auch Kollaborationen mit anderen Elektrokünstlerinnen, wie zum Beispiel Karma Kind. Die geben uns dann einen Text und wir kommen zu deren Gig und auf dem Festival und singen dann bei dem einen Song mit. Mehrstimmig im besten Fall.
Leuten wie Max Weise ist es zu verdanken, dass eine Chorkultur, die in Deutschland in einer langen Tradition steht, weiterlebt. Jenseits der Kirchen, Schulen und abseits der Familien. Im Programm des Chores, der donnerstags probt, finden sich skandinavische, französische, kölsche und englischsprachige Lieder. Aber bei aller stilistischen Freiheit, die sich solche Chöre nehmen, an der musikalischen Qualität wird intensiv gearbeitet.
Was sind so Sachen, wo ihr merkt, das ist knifflig? So, was so typischerweise, was taucht da so auf?
Zweite Stimme singen und dann in so einer Disharmonie singen, ist schwierig, wenn sich das sehr nah an der Version des Sopran 1 bewegt zum Beispiel.
Ja, das spricht mich auch an, bei mir auch schwierig, bei mir aber auch so, wenn die Rhythmik so ein bisschen besonders ist, ja. So, wenn es auf einer schrägen 16. dann kommt, der Einsatz, ne, oh, Junge.
Don't you worry about it. Genau, dieses Now können wir nochmal üben, ne? Dass das wirklich auf den Schlag kommt. Das heißt, don't you worry about it. Don't you worry now. Auf den Schlag ist Now, okay?
Max Weise ist engagiert und streng bei der Sache. Denn auch für geübte Musiker ist das Singen einer zweiten Stimme eine Herausforderung. Aber Übung macht die Meisterschaft. Dementsprechend gut singt der Chor. Schon beim Aufwärmprogramm, als sich die rund 30 Sängerinnen und Sänger im Raum verteilt haben, umfangen mich wohltönende Stimmen mit dem Coldplay-Klassiker Viva la Vida.
Nächste Woche bin ich zum Beispiel auf dem Erntedankfest der solidarischen Landwirtschaft in Wipperfürth. Ja? Ja, natürlich wird dann nachher am Lagerfeuer gesessen und wird gesungen. Und da kommen irgendwelche Leute mit einer Klampfe vorbei, da holt einer eine Fiedel raus oder sonst irgendwas. Ja, und da wird halt einfach gesungen. Das ist da halt so. Ja, und das ist einfach nur geil. Ganz unterschiedliche Lieder. Teilweise aber auch wirklich Lieder aus dem Bergischen, die kenne ich hier nicht.
Wipperfürth liegt im Bergischen Land, ca. 30 Kilometer östlich von Köln. Mir gegenüber sitzt Detlef, ein leidenschaftlicher Sänger, der zwar in keinem festen Ensemble aktiv ist, der aber trotzdem oft dort zu finden ist, wo die Musik spielt. Auch wenn das gar nicht so leicht sei.
Dass viele halt Musik machen, ja, du kriegst es halt noch nicht immer mit. Du hast überall solche Sachen. Nur die Transparenz darüber ist halt nicht da, weil das ist auf dem Bauernhof auf dem Land in Wipperfürth. Du kriegst es halt nicht mit. Und wenn du dann halt dabei bist, dann sagen dir die Leute, ja, aber hier in Heid im Bürgerhof, da ist das auch immer. Ne? Da musst du mal vorbeikommen und das ist schön. Und da kommst du auch mal hin. Ja? Und so ergeben sich dann die Connections irgendwie.
Detlef und ich sitzen vor der Kneipe zum Weißen Holunder im Herzen von Köln. Gerade kommt Anja zu uns, frisch vom Gemeindefest der Listkirchener, eine Gemeinde an einer romanischen Kirche direkt am Rhein.
Alle machen Musik, alle singen mit. Mit 7 singt man ja alles mit und mit 57 singt man auch wieder alles mit. Aber es waren auch ganz viele dazwischen. Es wird so durch die Generationen gereicht. Manche kennen halt nur, weiß ich nicht, wo hört man jetzt Musik auf? Auf Spotify,
ja,
auf was auch immer. Und andere sind halt mit 7 schon von ihren Eltern auf die Kirmes im Stadtviertel geschleppt worden und die kennen diese Lieder alle. Also mit, als ich 20 war, haben mich auch so 60-Jährige angeguckt und haben gesagt, woher kennst du denn die Lieder? Ich so, ja, das ist der Plattenschrank meiner Eltern. Und das war natürlich eine sehr analoge Zeit, da hatten wir nichts anderes. Bei uns gab es einen Phonoschrank mit Fernsehen, Radio und Plattenspieler. Und dann gab es unten so einen Schrank, der war so, weiß ich nicht, 60 cm Platte. Und das war meistens sowas, eine Mark für Akzessorgenkind und dann war es drei Lieder Reinhard May, drei Lieder Katja Epstein, drei Lieder, ich weiß es nicht. Kennst du die nicht? Die sind noch ein Jahrgang mehr oder weniger.
Wir machten in zwei Zählerfahrt, Nordimmental bei Zahlbarer Zahl, die zieht mit uns mit Land.
Der Weiße Holunder ist eine Kölner Kultkneipe. Dass sie Kult ist, liegt insbesondere an den Sonntagen, an denen der singende Holunder dort veranstaltet wird. Ins Leben gerufen und bis heute mit Ausdauer organisiert von Jan Krauthäuser.
Der Reisedienst vom Tünnesvoll im Bus versteht im Bar.
Ja, was steht da? Kölsch, bündig, international. Ne? Das kann man so verstehen, dass das Bündische, um das mal zu nehmen, deutet auf unseren Ursprung als Edelweiß-Piraten-Fans hin. Und dann haben wir das hier mit den Wirtsleuten, die damals auch gerne was für die Edelweiß-Piraten tun wollten, zusammen überlegt, also mit dem Ehepaar Schießberg, die den Weißen Holunder gegründet haben. Und dann habe ich damals gesagt, eigentlich damit sich das einprägt, muss man eigentlich jede Woche machen. Und dann haben die gesagt, geht das nur Sonntag. Und dann gab es nicht jeden Sonntag Edelweiß-Piratenlieder. Also Edelweiß-Piratenlieder sind immer so zwischen deutschen Wanderliedern und ja, Fernwehliedern und wirklich Widerstandsliedern. Haben wir dann auch noch, sagen wir, die originellere kölsche Palette so reingeholt und im Grunde auch im Sinne Edelweiß-Piraten internationale Sachen. Also wir haben hier sowohl brasilianische als türkische, griechische, jiddische Abende.
Aber es gibt ein Grundprinzip, es gibt immer Texte, es wird immer gesungen.
Ja,
das genau. Ist tatsächlich immer so, ja?
Ja, also es ist auch kein Karaoke, sondern es gibt ganz altmodisch so Heftchen, die man verteilen oder. Und die Musik ist immer live. Im Grunde ist das so gesehen, also retro oder altmodisch, wie du willst, dass man anknüpft an die Singekultur, die es im Grunde vor der Musikindustrie oder vor der elektronischen Wiedergabe gab.
Die Texthefte sorgen dafür, dass es an eben jenem Text nicht scheitert. Und die Band auf der Bühne sorgt dafür, dass man mehr oder weniger sofort mitsingen kann. Es ist bemerkenswert, dass das auch in fremden Sprachen so gut funktioniert. Gibt es Probleme beim Nachwuchs?
Ja, wir sitzen hier gerade zufällig in der Pause am Kindertisch. Also wir haben hier einen Tisch, wo, sag ich mal, jüngere Leute, die habe ich auch noch mal so genannt und haben gesagt, da sitzen die unter 40-Jährigen, das ist der Kindertisch. Ne? Also, wir haben keine Obergrenze. Da kommen auch Leute mit ihrem Baby hier hin. Ne? Also die Kneipe ist sehr schön, also es passt ja auch schön altmodisch hier. Alter Stil und es ist ja einfach was anderes, als nur zu konsumieren und zu labern. So.
So ähnlich wie alles anders, alles nur aus und wir. Und Kaffee und dann zusammen mit wem schauen wir. Und nun morgens fühlt man noch glückselig sich verwandt. Doch schon zählt keiner wie der andere erkannt.
Bei meinem Besuch im Weißen Holunder wurden Songs von Ludwig Sebus gesungen, eine Legende des kölschen Liedguts. Anlass war sein 99. Geburtstag. Hält Musik etwa jung? Wer in den singenden Holunder kommt, der kann sich dieses Eindrucks kaum erwehren. Und der Holunder zeigt, dass es nie zu spät ist. Anja erzählt, wie sie zum Singen gekommen ist.
Ja, vorher habe ich nur Sport gemacht.
Okay.
Ich habe noch nie was gesungen. 10 Jahre hier sonntags gestanden und hinten aus dem Heft gesungen.
Und dann ist Anja gefragt worden, ob sie bei der Formation Knippschaft mitmachen möchte, die sich auch im Holunder gefunden hat. Eine Band, in der auch Musiker von den Black Fös mitspielen. Und weil die so gut vernetzt sind in Köln und Umgebung, singt Anja jetzt nicht nur im Holunder, sondern auf ganz unterschiedlichen Bühnen, inzwischen oft auch gegen Gage.
Sind Menschen, jeder muss da doch verstanden. Die Augen am Kreuz sehen, wenn sie kommen, und es glücklich, wenn sie jungen. Doch Verwandte, das sind Menschen, jeder muss da doch
Jazz in Anlehnung an Musiker wie Maceo Parker oder Bands wie Wolfpack von der Leipziger Combo Exit Denied. Diese Aufnahme ist 2022 bei der Veranstaltung Jugendjazz in Lübeck entstanden. Alle 2 Jahre kommen bei diesem Wettbewerb Jazz-Ensembles aus den verschiedenen Bundesländern zusammen. Junge Menschen können ihr Talent zeigen und herausfinden, ob eine Laufbahn als Profimusiker das Richtige für sie ist. Eine knappe halbe Stunde hat jede Band Zeit, sich der Jury und den Mitbewerbern zu präsentieren. Das Quartett Exit Denied aus Leipzig wird von Nils Baumbach geleitet.
Ihr habt heute als erstes gespielt, das Ding sozusagen eröffnet im Quintett und du bist der Coach. Gibt es dann irgendwie eine Mannschaftsbesprechung hinterher oder wie ist das?
Naja,
schon, ja.
Schon, ja. Auf ein, zwei Bierchen.
Auf ein, zwei Bierchen.
Ja.
Also wir hatten ein paar Konzerte vorher gespielt, so im Rahmen unterschiedlicher Kontexte, Musikschule und so. Und das war auf jeden Fall der beste Gig, den sie gespielt haben. Und das habe ich schon gleich gesagt. Ursprünglich war das meine Schulband und ich war der Leiter eines Ganztagsangebots an einem Gymnasium. Aha, okay. So ist es eigentlich zustande gekommen. Damals haben wir so Stevie Wonder gespielt und so Popsongs eigentlich, aber immer instrumental. 2017 ging es los.
Wir zocken schon seit wir kleine Bubis sind zusammen. Weiß nicht, dritte, vierte Klasse irgendwie.
Voll, aber halt immer in veränderter Besetzung.
Ja, und halt auch bei immer.
Die 4 waren schon immer dabei.
Ja, auf jeden Fall. Obwohl, nee, Tim nicht. Tim ist auch erst später dazu gekommen.
2015, 2016.
Das war meine Klasse dann einfach. Der ist dazu gekommen.
Und jetzt seid ihr alle fertig oder wie oder was mit Schule
ja.
Oder
noch nicht? Schule, also alle außer unser Pianist.
Ja, ich bin 10. Klasse jetzt erst. Ich bin
geht jetzt los. Ansonsten, genau, wir stecken gerade noch im Abi-Stress. Wir beide haben noch jeweils eine mündliche Prüfung.
Außer ich bin schon fertig.
Das Leipziger Quartett Exit Denied spielt seit 2017 in dieser Besetzung. Ist in einer Stadt wie Leipzig eine Karriere als Jazzmusiker möglich?
Keine Ahnung.
Oh, Jazzszene würde ich nicht sagen, das, oder? Ich weiß, du weißt
ja, das wahrscheinlich besser. Ja, das stimmt. Naja, also die Jazzszene teilt sich im Prinzip in 2 Gruppen ein. So ein bisschen das ältere Publikum, was so noch so eine DDR-Vergangenheit hat. Die sind noch relativ präsent und dann halt so neue Leute, die an der Hochschule studiert haben nach der Wende quasi. Als auch die ganzen neuen Professoren und so halt aus dem Westen auch kamen. Und die haben, glaube ich, so jetzt einen größeren Einfluss schon, würde ich sagen. Aber es gibt noch so eine alte Szene.
Okay, aber es gibt auch Möglichkeiten zu spielen irgendwie oder wie? Oder eher schwierig? Oder
voll. Aber Corona hat ja niemandem gut getan, jetzt auch Spielstätten nicht. Also es sind ein paar Sessions verschwunden, die es vorher gab zum Beispiel. Ansonsten gibt es zum Beispiel auch eine große Metal-Szene in Leipzig, in Konnewitz zum Beispiel.
Große Hardcore-Szene.
Genau, viele Bars und so, einfach Konzerte schmeißen. Jazz auch, aber sonst ist Leipzig natürlich die Stadt des Elektro und Techno. Auf jeder Veranstaltung läuft halt elektronische Musik, ja.
Die DIY-Szene in Leipzig ist eigentlich ganz, ganz cool, auch so alternativere Popmusik. Eigentlich geht einiges, was ziemlich interessant ist und was man auschecken sollte und kann.
Leipzig, angeblich die am schnellsten wachsende Stadt in Deutschland, mit rund 600.000 Einwohnern und einer Hochschule, an der so renommierte Künstler wie der Pianist Michael Wolny unterrichten. Etwas weiter im Norden, in Schwerin, sieht die Sache schon etwas anders aus. Dort hat sich das Duo Razzmatazz gefunden. Kaspar Rutsch, Tenorsaxophon, und Liam Möller, Gitarre.
Es gibt einen Bassistenmangel in Schwerin, habt ihr gerade angedeutet oder wie, oder was?
Ja, also vielleicht, weiß ich nicht, sollte man jetzt vielleicht nicht so pauschalisieren, aber irgendwie in unseren Kreisen haben wir jetzt niemanden, der irgendwie Bass spielt und mit dem wir jetzt dann musikalisch irgendwie connected sind.
In der Haldi-Jazz-Szene, so in der Jugend in Schwerin, die Jugend-Jazz-Szene ist so ein bisschen durch Corona in den letzten Jahren zum Erliegen gekommen schon fast. Also wir spielen beide in der Big Band unserer Schule und das hat man da so gemerkt, dass die Motivation in den letzten beiden Jahren sehr gesunken ist, dadurch, dass immer man nur so sporadisch proben konnte und dann nach 3 Monaten nicht proben natürlich wieder alles weg war. Aber man hat es auch in dem letzten halben Jahr gemerkt, wo man wieder regelmäßig proben konnte, dass es sich auch wieder verändert und das wird auch wieder kommen. Aber jetzt in den 2 Jahren, in denen wir in Schwerin aktiv waren, war eben dort nicht viel los, leider.
Ja,
das muss man so sagen.
Aber ihr habt trotzdem irgendwie weitergemacht.
Eben. So, also wir haben halt so einen Übekeller im Komplex. Das ist so ein Wohnprojekt, Club und eben irgendwie mit Übungsräumen auch.
Also eine kulturelle Begegnungsstätte irgendwie.
Ja, also ein soziokulturelles Zentrum, wie auch immer man es nennen mag. Und da konnten wir dann irgendwie die ganze Corona-Zeit irgendwie verbringen. Das hat uns, glaube ich, echt geholfen. Da haben wir auch angefangen, erst selbst richtig Musik zu machen, sozusagen unabhängig von irgendwelchen schulischen Instanzen oder so.
Und das war total wichtig, dass man halt so diesen Raum hat, weil sonst fängt man nicht an, in seiner Freizeit irgendwie Musik zu machen.
Das Duo Razzmatazz aus Schwerin spielte ebenfalls bei der 18. Bundesbegegnung Jugend Jazz, die vor 2 Jahren in Lübeck stattfand. Dass hier keine Anfänger am Werk sind, hört man sofort. Wer bei Jugend jazzt oder einem vergleichbaren Wettbewerb zu klassischer Musik, Stichwort Jugend musiziert, teilnimmt, der ist schon fast ein Profi. Oder steht kurz davor, einer zu werden. Der Weg dorthin läuft übers Elternhaus und über die Schulen. Allerdings müssen die Eltern die finanziellen Mittel aufbringen, um ein Instrument zu erwerben und privaten Unterricht zu bezahlen. Billig ist das nicht. Aber so können die Schulen da weitermachen, wo das Elternhaus schon vorgearbeitet hat. Dann blühen Chöre, Orchester, kleine und große Bands. Die spielen nicht mehr nur Klassik, sondern auch Jazz, Pop oder machen Rap. Und manchmal kommt beides vor. Dann sind die Eltern Musiker und Lehrer, wie im Falle der Familie Kröger aus Soest. Sohn Moritz spielt Posaune und war mit 16 einer der jüngsten Teilnehmer bei Jugend Jazz. Seine Band Funky Friends hat Nordrhein-Westfalen vertreten und wurde von seinen Eltern, selbst aktive Musiker und Musikpädagogen, begleitet.
Vergesst nicht zu essen, Jungs.
Alle sind in Soest an der Musikschule und meine Frau, also nicht ich, sondern sie hat vor 3,5, 4 Jahren einfach mal die Jungs zusammengestellt zu einer Band, weil es gerade so passte, die Instrumente passten, das Alter passte, alle sind Schüler der Musikschule, sie selbst auch, und daraus hat sich dann diese Band tatsächlich mit der Perspektive mal an dem Landeswettbewerb teilzunehmen gebildet.
Das Ziel ist natürlich, dass sie irgendwann ganz selbstständig sind, aber da sind sie noch in einigen Bereichen irgendwie weiter entfernt von. Ganz viele Kompetenzen haben die ja und an uns liegt es, das zu bündeln und dieses Talent ja, zu fokussieren, dass die auch ordentlich proben und dass sie eine Richtung vielleicht von uns vermittelt bekommen, Stückauswahl und so weiter. Das passiert mit ihnen zusammen, aber das können die noch nicht so ganz alleine, behaupte ich jetzt mal.
Hausmusik, Chor, Konzertbühne. Vom Wert des Musizierens. Das war das Thema im Wochenendjournal. Am Mikrofon war Jan Tengeler. Ich bedanke mich fürs Zuhören.